Herzlich willkommen zum Podcast des Sprachenzentrums der Uni Hamburg. Wie Sie schon am Eingangsjingle im doppelten Wortsinn gemerkt haben, geht es in dieser Folge um das Thema Weihnachten, und zwar aus interkultureller Perspektive. In drei Beiträgen, darunter ein englischsprachiger Beitrag, berichten Lehrkräfte des Sprachenzentrums von ihren Erfahrungen mit dem Weihnachtsfest im In- und Ausland. Sie erfahren, wo es an Heiligabend Hühnchen von Kentucky Fried Chicken zum Essen gibt, was ein Engländer besonders an Weihnachten in Deutschland findet und warum die Kinder in Mexiko mit Stöcken auf Pappfiguren einschlagen. Ohne viel Zutun starten wir gleich mit dem ersten Beitrag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Weihnachten in Japan. Dies ist in etwa die Geräuschkulisse, die sich Besuchern der Kaufhäuser und Innenstädte der Metropolen Japans jedes Jahr von November bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag bietet. Amerikanische Weihnachtsliedklassiker neben obligatorischen Pop-Hits wie Last Christmas und dann auch noch deren japanische Version werden in sportlichem Lautstärke-Wettstreit von den verschiedenen Geschäften gespielt, sodass sich beim Gang durch die Stadt alles zu einem kaskadenartigen Soundpotpourri vermischt und zusammen mit der von den Japanern so geliebten Lichtdekoration eine eher surreale Atmosphäre schafft. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zum Weihnachtsspecial des Podcasts des Sprachenzentrums der Universität Hamburg. Mein Name ist Martin Kesting und ich bin Lehrer für Deutsch als Fremdsprache am Sprachenzentrum in Hamburg. Ich habe neben Germanistik und Deutsch als Fremdsprache auch Japanologie studiert und war deshalb, bevor ich nach Hamburg gekommen bin, fast 10 Jahre als Deutschlehrer in Japan in der zweitgrößten Stadt des Landes, Osaka, tätig und wollte Ihnen deshalb einmal von meinen Eindrücken berichten, die ich in der japanischen Weihnachtszeit in Osaka machen konnte. Die Weihnachtslieder, die Sie eben gehört haben, die in den Städten omnipräsent sind, Weihnachtsmänner in Japan in bester angelsächsischer Tradition, Santa Claus genannt, Weihnachtsbäume, Christbaumkugeln, Lametta, Myriaden von Geschenkangeboten zum Fest und nicht zuletzt die elaborierten Lichtspiele in den Innenstädten. Auch in Japan ist die Weihnachtszeit die Zeit des glitzernden Kommerz und der kuriosen Kulissen. In das Gefühl des Bekannten und des Déjà-vu, das einen unbedarften westlichen Beobachter beim Betrachten der so vertrauten Symbolik befällt, schleicht sich jedoch eine leichte Irritation. Warum der Aufwand? Denn dass Weihnachten gefeiert wird, ist zunächst verwunderlich in einem Land, denn der christliche Hintergrund spielt in Japan ob der zu vernachlässigen Zahl von Christen keine Rolle. Nur 1% der Japaner bekennen sich zum Christentum, die meisten Japaner sagen von sich, sie seien areligiös. Weihnachten oder Kurisumasu, wie es auf Japanisch heißt, ist in Japan auch nichts Religiöses, sondern vor allen Dingen ein Siegeszug des Exotismus und des Kommerz. Die Faszination der Japaner für Fremdes, das dann romantisiert wird und eine eigene Note erhält, Kurisumasu ist ein Paradebeispiel. Die Industrie hat schon früh diese Faszination fürs Exotische erkannt und seit den Boomjahren der 80er hat Kurisumasu einen festen Platz im japanischen Festkalender. Und das, obwohl der 25. und 26. in Japan noch nicht einmal Feiertage sind. Wie jedes Fest in Japan, ob religiös oder nicht, ist auch Kurisumasu radikal durchritualisiert und kommerzialisiert und folgt einem festen Programm, das sich vom besinnlichen Heiligabendprogramm in Deutschland aber stark unterscheidet. Kurisumasu ist in Japan kein Familienfest. Kinder bekommen zwar über ihre Eltern am Abend des 24. oder am 25. Geschenke von Santa Claus, aber Kurisumasu wird im wörtlichen Sinne als Fest der Liebe verstanden, als ein Fest für Liebespaare. Für Liebespaare ist das Standardprogramm am Heiligabend dann auch, zunächst einen romantischen Spaziergang durch die illuminierte Stadtkulisse zu machen, gerne auch in speziellen Lightshows, wie sie etwa in Kobe stattfinden und die Stadt eben nach westlicher Manier mit Licht illuminieren. In Osaka gibt es übrigens für diese Gelegenheit von November bis Weihnachten einen vom deutschen Konsulat organisierten deutschen Weihnachtsmarkt mit Weihnachtsmarktbuden, Glühwein und 40 Meter hohem Weihnachtsbaum, alles mit deutschem Personal. Dann folgt für unser Paar ein romantisches Candlelight-Dinner zu zweit in einem teuren Restaurant mit Austausch teurer Geschenke und einem Christmas Keki, einem speziellen Weihnachtskuchen, den es in Japan gibt, als Dessert. Als Abschluss des Abends steht eine Übernachtung in einem Hotel an. Alles buchbar per speziellem Weihnachtsplan mit Sonderangeboten und Extras. Aber wer nicht in einer Absteige landen möchte, muss Monate vorher buchen. Aber auch wer keinen Partner hat, soll feiern. Und für diejenigen sind die richtige Kleidung, die richtigen Accessoires und in einem Land, in dem das Schlemmen das nationale Hobby ist, vor allen Dingen das richtige Essen zum Fest wichtig. Alles von Santa Claus Mützen bis zum Christmas Keki ist natürlich erhältlich in den zahlreichen Kaufhäusern und Shopping Malls, wo auch die Geschenke für die Liebsten erworben werden, je nach Trend etwa Ringe, Schmuck oder teure Brieftaschen für die Herren. Etwas preiswertere Geschenke für Freunde, denn Freunde beschenken sich durchaus auch zu Weihnachten in Japan, gibt es natürlich auch. Wer also keinen Partner hat, trifft seine Freunde zum Kentucky Fried Chicken Abendessen. Das frittierte Hühnchen der amerikanischen Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken hat sich nach Werbekampagnen in den 80ern über die Jahre hinweg als Truthahn-Ersatz in Japan eingebürgert. Aber auch hier sollte man frühzeitig bestellen, da der Ansturm in den Ballungsgebieten Tokio und Osaka enorm ist und man ohne Hühnchen dasteht, wenn man nicht vorzeitig reserviert hat. Das Faszinierende an der japanischen Weihnacht ergibt sich für den Beobachter aus einer westlichen Kultur aber aus der völligen Sinnentleerung der zur Schau gestellten Symbolik und der totalen Kommerzialisierung. Wo schon in Deutschland der christliche Bezug fast verschwunden ist und Weihnachten zu einem reinen Fest des Schenkens und Konsumierens transformiert, war Christmas in Japan von Anfang an ein künstliches Fest, das von der Industrie geschickt für die Vermarktung genutzt wurde. Ohne den geringsten historischen oder religiösen Hintergrund sind Lichtdekoration, Santa Claus und Christbaumkugeln leere Kulisse ohne Bedeutung, die ob ihrer Omnipräsenz für den westlichen Beobachter teils ins Surreale kippt. Vielleicht ist das auch wieder nur ein Blick mit der eigenkulturellen Brille, denn viele Menschen in Japan gehen in typisch japanischer Manier, denn die Japaner haben einen gesunden Hang zum Pragmatismus, ganz pragmatisch an Christmas heran. Man möchte einfach mal eine schöne Zeit miteinander verbringen, gutes Essen genießen, sich mit Freunden austauschen und den Alltag transzendieren. Christmas bietet dazu wunderbar Gelegenheit, auch wenn es ein teurer Spaß ist, weil man ja alles kaufen muss. Santa Claus, Weihnachtsschmuck, Weihnachtslieder und Christmas Keki bieten jedenfalls eine geeignete exotische Kulisse, um einmal dem Alltag in eine romantische Traumwelt zu entfliehen. Dazu brauchen die Elemente dieser Kulisse auch gar nicht groß symbolisch aufgeladen zu sein, denn sie dienen nur dazu, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Schon am 26. Dezember ist dann der Spuk auch schon wieder vorbei. Die Geschäfte nehmen die Weihnachtsdekoration ab und dekorieren um. Jetzt für das soziokulturell und historisch verwurzelte wahre Familienfest in Japan, das japanische Neujahr. Dann wieder mit neuen Konsumgewohnheiten. Zu Neujahr braucht man eben nicht mehr den Christmas Keki, sondern Osechi, eine teure Spezialität, die von den Kaufhäusern angeboten wird und frühzeitig bestellt werden muss. Manche Weihnachtsbräuche sind von außen betrachtet vielleicht kurioser als von innen. Aus diesem Grund möchte ich gerne das Mikrofon weitergeben an meinen Kollegen Ian Bennett aus England, der uns seine Einschätzung des deutschen Weihnachtsfests gibt.
Hello and welcome to this episode of the University of Hamburg Sprachenzentrum podcast, which is going out in November 2016. I hope you've had a good start to the winter semester. My name's Ian Bennett, I'm an English teacher from Liverpool and have lived and worked in Hamburg for 15 years. On this podcast, I'll be giving you my unique outsider-insider perspective on Christmas in Germany. So what is it that makes Germany so special at Christmas time? The towns and cities are brightly lit, the office parties are in full swing, and on the streets, the sweet aroma of mulled wine drifts from square to square, where rosy-cheeked Germans huddle cordially together to keep warm on the many Christmas markets. Where to begin? Well, for now we'll ignore the distasteful shops that put up Christmas displays in October, and fast forward to December, when Advent begins. Or so I thought before I came to Germany. But here, Christmas begins on the first Advent Sunday. That's four Sundays before the 25th of December. So every few years, the first Advent Sunday will actually fall in November. When Germans start Christmas in November, they aren't being impatient, nor are they rushing the season. A popular tradition in many homes is the Adventskranz, or Advent wreath. Usually four candles placed on a round evergreen wreath. The first candle is lit on the first Sunday of Advent, with another lit each Sunday until finally all four candles are lit. Many Advent wreaths also include a fifth candle, which is then lit at Christmas Eve or Christmas Day. Okay, it's kind of cheesy, it can be kitsch or classic, but it's undeniably the first warm and familiar reminder that the countdown to Christmas has well and truly begun. For myself, the Advent wreath was the first indicator that Christmas in German homes was going to be a bit different to how we celebrate it in the UK, where Advent wreaths are few and far between. Well, I'd never seen one, at least not outside of a church. The next big event on our calendar is the 1st of December, with, appropriately enough, the opening of the first door on our Advent calendar. Usually the open door reveals a badly drawn figure, and we are treated to a piece of chalky chocolate moulded into some indecipherable form. If the calendar is released as a marketing, merchandising spin-off product, then so much the worse. As children, my sister and I were beguiled by our simple, traditional Advent calendars with only pictures, and raced each morning to the sitting room to open the doors. There were no chocolates, thank you very much. These days, it's quite popular among smitten couples to wrap up small presents for their partners to open each day during Advent. That's 24 presents. Hours spent looking for the end of the sellotape and fiddly wrapping. But it doesn't stop there. A quick Google image search reveals all manner of creative constructions to house these Advent gifts. In British culture, Father Christmas and Santa Claus are one and the same character, interchangeable, so to speak. Not so in Germany. December 6th is St. Nicholas's Day, when German children must clean their shoes to ensure that St. Nicholas visits their home with his booty of chocolate, toffees and small presents. The shoes are cleaned on the night before, and then one is left outside the front door, in the hope that Nicholas will fill it up with his largesse of confectionery. Naughty children, however, would traditionally not receive any gifts. Rather, a cane or rod would be ominously placed in the shoe, a warning of the punishment to be meted out in case of further misbehaviour. The tradition of leaving a shoe outside at Christmas was completely new to me, but not to my mum, who told me that when she was a child, it was actually traditional to leave a shoe outside the front door on New Year's Eve. Inside the shoe would be placed a piece of coal and a piece of bread, a superstition which was said to help provide warmth and sustenance throughout the year.
Für unseren letzten Beitrag über Weihnachten in Mexiko habe ich mit meinem Kollegen Dr. Nils Bernstein gesprochen und dabei gelernt, dass Mexiko nach Orangen riecht, aber nicht so, wie Sie vielleicht denken. So, hallo, bei mir sitzt Nils Bernstein, mein Kollege am Sprachenzentrum, auch ein DAF-Lehrer.
Hallo.
Nils, du warst wie lange in Mexiko?
Ich war 2 Jahre, habe ich da gelebt in Mexiko.
Ja.
Und davor war ich auch schon mal da, aber 2 Jahre habe ich da vor kurzem gelebt.
Und du hast da gearbeitet als DAD-Lektor? Oder?
Richtig, ich habe da als DAD-Lektor gearbeitet und am Sprachenzentrum von der großen UNAM an der Universität in Mexiko-Stadt als Deutschlektor gearbeitet.
Okay, ja, heute geht es ja um Weihnachten, Nils, und deswegen wollte ich dich so ein bisschen fragen, wie das Weihnachtsfest in Mexiko denn so abläuft. Ist das so wie bei uns oder was ist da anders? Was ist dir aufgefallen? Was ist interessant vielleicht? Wenn du mal so einfach mal erzählst, wie das Weihnachtsfest in Mexiko so typischerweise abläuft.
Also es gibt da schon viele Unterschiede. In der Vorweihnachtszeit gibt es sogenannte Posadas, bei denen wird so ein Umzug von Maria und Josef, der Zug und die Suche nach der Herberge nachgespielt. Zwei Personen verkleiden sich dann als Maria und Josef und man zieht durch die Straßen von Nachbar zu Nachbar, von Haus zu Haus bei diesen Posadas und sucht eine Herberge.
Das ist also sozusagen wie eine Art Sternsingen sozusagen, oder?
Ja, man kann sich, erinnert hat es mich auch daran, aus so eine Mischung aus Sternsingen oder auch Laterne laufen oder sowas. Dabei werden auch so Lieder gesungen und man geht dann zum Nachbarn, isst und trinkt dort was und dann artet das irgendwann zu so einer Fiesta Mexicana aus.
Auch nicht schlecht, okay.
Ja, ja.
Und du hattest
Pardon?
Du hattest gesagt, du wolltest was zum Besten geben.
Ach so, ja. Was ich besonders überraschend oder anders finde, das sind die sogenannten Piñatas. Bei denen die Piñata, das kennt man vielleicht auch, das ist so ein sternförmige Tonkugel eigentlich ursprünglich, aber nicht mehr heute aus Ton, sondern eher so aus so Pappmaché. Die zerschlägt man mit einem Stock und manchmal auch mit verbundenen Augen, je nachdem wie alt die Kinder sind. Also wenn die jünger sind, dann dürfen die das mit offenen Augen machen. Wenn die älter sind, dann werden die Augen verbunden und dann hauen die mit einem Stock auf eine Piñata ein und die ist mit Nüssen oder auch Süßigkeiten gefüllt. Und wenn das kleinere Kinder sind, dann heult immer irgendein Kind, weil entweder kriegt man den Schläger auf den Kopf gehauen oder man möchte dran, ist aber nicht dran. Und irgendwann wird dieses Ding dann zerschlagen und dann kommen die Süßigkeiten raus und dabei gibt es dann natürlich auch Streit, weil diese Süßigkeiten dann immer... Also es ist etwas rabiat und kräftig, weil diese Piñatas mittlerweile auch so Comicfiguren haben, also so eine Mickey Mouse.
Oder Spider-Man.
Spider-Man oder Mickey Mouse wird zerschlagen, also so eine Menschenform, wird dann, auf die wir dann eingehauen wird. Und dazu wird immer ein Lied gesungen und das geht so... Dale, 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 no pierdas al tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Und dann ist der nächste dran.
Also so eine Art Topfschlagen, was mehr Spaß macht, wo auch richtig was kaputt geht. Dann,
richtig.
Ja. Vielen Dank für die Darbietung.
Ja,
ich wollte nochmal so mal eine assoziative Frage stellen, sozusagen über die Sinneseindrücke, die du gemacht hast da in Mexico City. Was würdest du sagen, welchen Geruch, welchen Klang, welche Farbe oder so hat denn das Weihnachtsfest in Mexiko? Was sind denn da so Dinge, die dir aufgefallen sind?
Also bei Geruch, da fällt mir ein Ponche. Ponche ist so ein Fruchtpunsch. Also so was Kinder dann trinken, dieses knallsüße Zeug. Aber der wird für Erwachsene dann auch als Ponche con piquete, als Ponche mit Schuss dargeboten. Und dann ist es der Geruch von Tequila. Also das ist dann, aber bei Mexiko generell und auch zu Weihnachten fällt mir immer der Geruch von Smog ein. Also es riecht immer nach Smog. Und Smog hat aber irgendwie, man gewöhnt sich ja daran und dann hat es irgendwann so einen süßlichen Geruch nach Orangen, den man eigentlich sogar irgendwann gut findet. Aber ja, genau, also Tequila, Ponche und Smog. So, das ist der Geruch. Und der Klang, da finde ich also auch Weihnachtslieder, die wir jetzt kennen, oder das Lied, was ich gerade eben gesungen habe, aber auch Noche de Paz, also Stille Nacht, Heilige Nacht, Noche de Paz, das ist so auch ein Klassiker, der da sehr bekannt ist und häufig gesungen wird. Und bei Farben, ich finde, es ist durch die Nähe auch zu den USA oder überhaupt die Orientierung an den USA, gibt es auch so eine Amerikanisierung teilweise.
Gibt es denn auch einen Santa Claus da? Oder?
Ja, genau, es gibt einen
Santa Claus. Also den Nikolaus, Heilige Nikolaus, oder wer
ist das dann? Ja, es gibt dann den Santa Claus, es gibt ja auch Weihnachtsbäume und Christbaumschmuck, der sehr quietschbunt ist, also kräftige Farben, nein, Lametta ist es nicht, aber so viele lustige, bunte Farben und es ist dadurch so, in mir fallen dann die Weihnachtsbaumfarben dunkelgrün und Coca-Cola rot ein dazu, ja.
Na gut. Mhm. Was ist denn das typische Essen an Weihnachten? Du hast ja gesagt, also es gibt dieses Sternsingen, so eine Art Sternsingen, Leute gehen rum, dann gibt es sozusagen die Fiesta am Ende. Was isst man denn dann?
Also auch da Einzug gehalten hat der Truthahn manchmal am Weihnachtsabend. Das ist noch ein großer Unterschied, dass die Weihnachtsgeschenke häufig am 6. Januar dann erst ausgepackt werden, am Tag der Heiligen Drei Könige. Ne?
Okay,
also nicht,
okay,
nicht ja. wie bei uns am Heiligabend, sondern erst sehr 6. viel später.
Ja. Ja, okay.
Oder in der Mitternacht von 24 auf den 25. Aber gut, das Essen ist der Truthahn häufig, oder aber, das ist ganz üblich auch, traditionelles mexikanisches Essen, und das sind dann häufig, aber nicht immer, aber häufig auch sehr leckere Tacos, sehr fleischlastiges Essen, also sehr leckeres Essen, was ich auch sehr gerne mochte immer, ja.
Gut, Nils, als letzte Frage dann noch, was fandst du besonders kurios oder überraschend? Gibt es da was?
Ja, also besonders kurios fand ich diese Piñatas. Das war das, was ich schon gesagt hatte.
Also das Topfschlagen mit.
Dieses Topfschlagen, was auch an Geburtstagen, an Kindergeburtstagen gemacht wird und was eben aber eigentlich auch ein bisschen rabiat ist.
Na gut, okay, dann hoffen wir, dass diese Weihnachten friedlich bleiben, auch in Mexiko. Nils, vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Und ja, vielen Dank.
Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir auch schon am Ende unseres Weihnachtsspezialpodcasts angelangt. Ich möchte mich bei den Kollegen ganz herzlich für ihre Mitarbeit bedanken. Ich hoffe, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es Spaß gemacht. Und da bleibt mir jetzt nur noch, Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund, und ich würde mich freuen, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.